Ja, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Mich eins. Auch die Referenten und Moderatoren lade ich auf die Bühne ein. Und begrüße ganz herzlich den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Herrn Thomas Krüger. Das mache ich gleich nochmal. Ja, ich bitte Sie, hereinzukommen, Platz zu nehmen. Wir wissen, das war eine unwahrscheinlich kurze Pause. Man darf sie fast gar nicht so nennen. Bevor wir mit dem Podium beginnen, eine kurze Frage noch an die Damen im Raum. Vermisst jemand diese Ringe? Die wurden mir zugebracht. Ja, Sie wissen, wem die gehören, alles klar, dass die nicht mit nach Hause nehme heute. Gut. Integration und Teilhabe als zentrale Aufgaben politischer Parteien. Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, hat sich illustre Gäste eingeladen. Und beginnt am besten gleich mit seinem Podium.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht können Sie einfach draußen Bescheid sagen, dass es weitergeht. Dann kommen wir hier sehr schnell sozusagen in medias res. Das Thema ist Ihnen eben vorgestellt worden, Integration und politische Teilhabe als Aufgabe der Parteien. Wir haben hier die vier im Bundestag vertretenen Parteien durch prominente Expertinnen und Experten am Start und zusätzlich den Aussiedlerbeauftragten der Bundesregierung, Hartmut Koschig. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen und mein Vorschlag wird sein, dass wir zunächst erstmal den Parteienvertretern eine Eingangsfrage stellen. Dann kommt die Bundesregierung dran, weil wir stellen uns ja immer in den Dienst des Parlaments, wie sich das für die Exekutive gehört. Und dann würde ich gerne in einem zweiten Teil Herausforderungen der Parteien, vor allem was die Medialität betrifft, die Auseinandersetzung mit Medien und was die Frage der politischen Repräsentanz und der Teilhabe in den Parteien selber betrifft, als Thema fokussieren. Ich glaube, wir haben heute durch das Eröffnungspanel und die dem zuvorlaufenden Beiträge eine hohe Messlatte für diese Konferenz gelegt. Wir sind keinem Widerspruch aus dem Weg gegangen, keiner Diversität. Die Ansage, dass wir es mit einem sehr vielfältigen Geflecht und mit einer sehr komplexen Herausforderung hier zu tun haben, ist, glaube ich, deutlich geworden. Und es kann sich jeder in diesem Diskurs auch verorten. Es ist sogar gewollt, dass man sich in diesem Diskurs je nach eigener Position und Positionierung verorten mag. Ich möchte beginnen mit dieser Diskussion und zwar mit Heinrich Zertig, der für die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist. Herr Zertig wird liebevoll von seiner Community Heinrich der Große genannt, wenn es, oder Heinrich der Erste, das ist ja noch monarchischer. Und er ist seit 2013 im Deutschen Bundestag. Das ist seinerzeit sehr aufmerksam in der Presse zur Kenntnis genommen worden. Sie sind der einzige Bundestagsabgeordnete mit russlanddeutschen Wurzeln, wenn ich das richtig sehe. Und als solcher natürlich auch sozusagen, was diese Thematiken betrifft, erster Ansprechpartner. Aber das heißt natürlich nicht, dass die anderen Parteien sich mit Russlanddeutschen nicht auseinandersetzen und es in ihnen keine Russlanddeutschen gibt. Und deshalb werden wir trotzdem erstmal mit Ihnen, weil Sie im Bundestag sind, beginnen. Und ich würde gerne gleich mal diese Frage stellen. Warum ist eigentlich die Gruppe der Russlanddeutschen so wenig repräsentiert? Liegt das an den Parteien? Liegt das vielleicht an den Deutschen aus Russland? Woran liegt das?
Hallo, ja. Herr Krüger, danke schön für die Möglichkeit, dass wir uns heute hier mit dem Thema auseinandersetzen. Wer mich noch nicht kennt, Heinrich Zertig, geboren, aus der Sowjetunion, geboren in Kasachstan, seit 28 Jahren hier in Deutschland, 25 Jahre in der Partei, wahrscheinlich auch der Erste in der Partei von Reiter Russlanddeutsche, weiß ich nicht, aber irgendwie immer der Erste. Die Frage, was Sie gerade gestellt haben, habe ich heute, glaube ich, 5-mal geantwortet. Und da will ich wieder auch 6. Mal wahrscheinlich Antwort geben. Ich denke mal, fange ich mit einem Punkt an und gehe auf die Geschichte. Geschichte, die 250 Jahre alt ist, wo viele Deutsche damals aus Deutschland auf Aufruf der Katharina Richtung Osten gegangen sind. Sie haben mich niedergelassen, sie haben mich beheimatet, sie haben die Ärmel hochgekrempelt, die haben die deutsche Kolonien gegründet, entstanden Dörfer, entstanden Städte. Aber was Politik angeht, weniger dazu, weniger Mitmacher, das waren Malocher mit hochgekrempelten Ärmeln, die angepackt haben und viele auch vom Bereich Landwirtschaft oder andere Richtungen. Wissenschaftler auch, wenn man jetzt nimmt die Moskau, Slobada oder jetzt St. Petersburg oder andere Großstädte. Aber danach, während der Geschichte hat sich auch einiges geändert. Geändert in dem Sinne, dass die Privilegien wurden Schritt für Schritt abgebaut, Militäreinbezug, noch mehr Abstand von der Politik, das heißt Wirkung der Politik, Abschaffung von Gesetzes. Und klar, da haben sich unsere Vorfahren noch mehr distanziert. Und ja, und dann will ich jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, kann man lesen da hinten. Man nimmt 1941, das war letzter Schlag gegenüber Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. 1941 wurden Massen von Menschen, Deutschen, deportiert. Zuerst aus ukrainischen deutschen Kolonien und danach 28. August auf Erlass des Obersten Sowjets eben die Wolgadeutsche Richtung Kasachstan und Sibirien. Und das, ich denke mal, jeder kann mich verstehen, welche Gegenüberstellung die deutsche Gegenüberpolitik. Noch mehr Abneigung, noch mehr wenig Vertrauen. Wir bauen auf und die haben aufgebaut, egal Sibirien, egal Kasachstan, blühende Landschaften, die haben getan. Aber was Politik angeht, immer Distanz, immer Distanz, immer Distanz. Zweitens, in der Sowjetunion war es immer so, dass ein Kandidat, ein Kreuzchen, bräuchte man nicht viel nachdenken, der Kandidat war eben gewählt. Und wenn einer abends 18 Uhr nicht zur Wahl kam, dann wurde das durchgecheckt. Und die Polizei und der Wahlhelfer nach Hause und da musste eben auf 100% gebracht werden. Klar, da entstand das sowieso, nur da musste man und jetzt in Deutschland, ja, sowieso wird gewählt, ach, was soll man da trauen, nun gehen wir, machen wir Kreuzchen. Aber das sind auch Momente des Vertrauens und Erlebens. 250 Jahre, die kann man nicht so einfach löschen und wahrscheinlich noch nächste Generation wird, und ich denke mal, im Positive sollte man darauf pflegen, nachdenklich oder nachdenken, wie es war und ist.
Herr Zertig, wie ist das eigentlich mit der zweiten Generation, also den Jüngeren hier?
Genau, da will ich
kann
jetzt
man auf, da nicht,
genau, jetzt will ich auf das
Änderungsszenarien
genau.
thematisieren.
Aber danach die Ausreisewelle nach Deutschland und 80er Jahre, 90er Jahre, die große Welle, wo viele Familien ehemalige Sowjetunion oder Russland oder Kasachstan verlassen haben, andere Länder. Und da waren auch erste Schritte, Gedanken für die Familien, nicht aktiv mitmachen. Man sollte oder musste man sorgen, sich um was einiges auf den Tisch kommt, Versorgung, eigene Familie. Aber wie gesagt, ich war der Erste. Nach 2 Jahren bin ich beigetreten der Partei. Ich habe mich überzeugt, dass ich sollte mitmachen, das hat mir gefallen, ich will mich einsetzen, ich will sorgen für sozialpolitische Stabilität, mitmachen, mitziehen das Ganze und ich habe angefangen. Ich habe angefangen und ich habe auch gemerkt, da gingen bei einem oder dem anderen auch die Augen auf und hat auch im Kopf einiges Klick gemacht. Und mir ist es gelungen, in meinem Wahlkreis, ich meine Kreis Lippe, um die 100 Mitglieder zu gewinnen. Wir haben mittlerweile 16 Mandatsträger, ich im Bundestag. Das spricht schon für sich. Und wir arbeiten ständig Gespräche über die Wichtigkeit, aktiv mitzumachen. Wir haben auch in anderen Parteien einige. Aber das war auch so Impuls, ja, man kann, man sollte und wie wichtig es ist, mitzumachen. Und erste Erfolge, das vergesse ich nie bei meinen Sprechstunden in Lager Lippe, wo eine Familie kam, früher immer, ja, eigene Probleme. Aber diesmal kamen und sagten, Herr Zertig, wir haben das und jenes und wir wollen politisch sich engagieren. Sag ich, na, verdammt nochmal, die haben sich endlich mal nicht integriert, sondern beheimatet und wollen sich politisch sogar sich einsetzen und das Ganze umsetzen. Ja, und die junge Generation, die ziehen mit und intensiv, das sehe ich bei uns in Nordrhein-Westfalen, das sehe ich bei uns in Lippe und bundesweit, wo ich ständig unterwegs bin. Und als Beispiel selber und als Beispiel die andere. Und ich denke mal, die anderen Parteien, wenn, ja, wenn die Sympathisanten zu ihnen kommen, kann ich auch nichts gegenüber, gewinnt derjenige, der besseres Programm anbietet. Und auf dem Markt gibt es zwei, Verkäufer und Käufer. Einer muss gewinnen, es ist so.
Herr Zertig, Ihren Ausführungen entnehme ich sozusagen, dass aus Ihrer Sicht das Glas Wasser eher halb voll als halb leer ist, also mit Blick auf die zweite Generation. Aber wenn man insgesamt sich nochmal die Zahlen anguckt, 5% der Mitglieder des Deutschen Bundestags haben Migrationshintergrund. In den Landesparlamenten sieht es noch düsterer aus, da sind es nur 3%. Also man kann gelinde gesagt auch feststellen, da ist noch viel Luft nach oben. Und zwar für alle Parteien. Frau Pau, Sie sind seit annähernd 20 Jahren im Deutschen Bundestag, das ist schon fast ein halbes Leben, und seit 2006 zum dritten Mal Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sie sind keine Russlanddeutsche, Deutsche aus Russland, aber in Ihrem Wahlkreis kommen die häufiger vor. Deshalb haben wir Sie erreichen können als eine Politikerin, die Expertise hat in diesem Feld. Uns würde natürlich interessieren, wie die Linkspartei denn im Umgang mit den Deutschen aus Russland, mit russischsprachiger Community sich insgesamt positioniert. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass sie gar nicht so erfolglos in den ostdeutschen Bundesländern sind. Woran liegt das? Liegt das an der relativen Überrepräsentanz von Sarah Wagenknecht bei Russia Today oder ist das... Hat das andere Ursachen? Ist das die ältere Generation oder eher die jüngere Generation? Erlauben Sie mir einfach sozusagen so einen kleinen flapsigen Aufschlag.
Also diesen direkten Zusammenhang kann ich nicht entdecken. Und wenn ich mir die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen hier in Berlin anschaue und auch der Kommunalwahlen im September, dann hätte wahrscheinlich meine Fraktionsvorsitzende noch doppelt so oft dort auftreten müssen, um in meinem Wahlkreis in Marzahn diejenigen, die zu dieser Community gehören, zu gewinnen und nicht den einen oder anderen sich verirren zu lassen in dem aus meiner Sicht legitimen Interesse, Protest auch auf dem Wahlzettel auszudrücken. Aber sich verirren zu lassen zu einer Partei, die außer Protest jedenfalls seit dieser Wahl hier auch noch nichts abgeliefert hat. Weil das habe ich zumindest in zwei Wahlkreisen, wo sehr viele Menschen, die in der ehemaligen Sowjetunion ihre Wurzeln haben, leben, erlebt. Das ist das eine. So, aber das lasse ich jetzt mal weg. Ich erzähle Ihnen einfach mal ein Erlebnis, das ich schon öfter hatte. Sie sagen, ich bin seit 1998 Mitglied des Bundestages, aber ich bin ja auch vorher politisch unterwegs gewesen, kommunalpolitisch in meinem Wahlkreis beziehungsweise landespolitisch. Und wir haben traditionell hier in Berlin sehr viele Menschen mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion, sowohl Spätaussiedler als auch andere. Und ich habe immer wieder erlebt, dass es eigentlich, wie in allen anderen Bevölkerungsgruppen auch so ist, man muss sich auf Augenhöhe begegnen und muss auch das, was eben hier schon in der Rede meines Vorredners eine Rolle spielte, nämlich Vorurteile, Erlebnisse sehr ernst nehmen. Ich habe beispielsweise nach dem hier heute ja schon mehrfach aufgerufenen Nicht-Kriminalfall Lisa Freundinnen und Freunde gebeten, ladet mir doch bitte, wenn ihr das wollt, in einen geschützten Raum, nicht öffentlich, nicht mit Presse und wie auch immer, Menschen aus der Community ein und sagt ihnen, die Abgeordnete möchte von euch wissen, was euch dort rundherum bewegt. Also nicht die Frage, was mache ich im Wahlkreis und wie auch immer. So, da kamen dann auch rund 20 Menschen, vor allen Dingen Frauen übrigens, nur ein Mann traute sich, obwohl vorher noch ein paar schon eher erste und Generation. Und sie haben mir alles erzählt, was sie bewegte, einschließlich auch ihres Misstrauens, das sie mitgebracht haben aus der alten Heimat gegenüber staatlichen Institutionen, insbesondere auch der Justiz, der Polizei, aber auch zum Teil der Medien im Umgang mit eben auch Ereignissen, manchmal eben auch negativen Ereignissen. Und haben mir sehr deutlich gesagt, dass sie das sehr wohl dann in diesem Fall, in dieser aufgeregten Situation vor einem Jahr, auch auf die deutschen Institutionen projiziert haben. Und dass sie jetzt völlig verwundert sind, dass sie erstens alles sagen können und zweitens auf Augenhöhe hier eine Abgeordnete sitzt, die sich das nicht nur alles anhört, sondern auch sagt, ich will jetzt gar nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ich sage euch jetzt zu drei Themen, die hier aufgerufen wurden, meine Meinung. Und biete gerne an, dass wir weiter im geschützten Raum miteinander reden, aber ich biete auch an und würde das auch gemeinsam mit der Kollegin Grütters von der CDU, mit der ich im Wahlkreis immer streite, um möglichst viele Stimmen auch machen, zu euch bewegenden politischen Fragen auch Veranstaltungen anzubieten, die biete ich auch so an, aber Veranstaltungen auch zweisprachig anzubieten, damit wir beispielsweise, und jetzt komme ich wieder auf die Eingangsschleife zurück, darüber reden können, wie meine Partei, die Linke, die Außenpolitik der aktuellen Bundesregierung sieht, welche außenpolitischen Positionen wir haben, aber um euch auch zu sagen, weil das spielte dann in der Debatte auch eine Rolle, warum beispielsweise auch die Linke findet, dass die Annexion der Krim nicht nur rechtswidrig war, sondern völlig falsch und das verurteilt. So, dieses Angebot werde ich jetzt nächste Woche einlösen. Nächste Woche wird es eine solche Veranstaltung zur Außenpolitik bei mir in Marzahn geben. Und ich höre, dass die eine oder andere, die in diesem geschützten Kreis diese Erfahrung gemacht hat, man kann damit umgehen, jetzt sagt, na gut, da kann man hingehen. Und ich denke, das ist die Frage. Nimmt man sich gegenseitig ernst? Schenkt man sich auch nichts, wenn man unterschiedliche Positionen hat zu den einzelnen Themen? Und bietet man dann die Möglichkeit auch zur Teilhabe natürlich auch in Parteien an, aber darum geht es mir im Moment gar nicht vordergründig, was Mitgliedschaften betrifft. Es wäre schön, wenn wir nicht nur kommunalpolitisch, sondern auch landespolitisch und hoffentlich irgendwann auch im Bundestag und auch im Europäischen Parlament, um mal den Bogen zu spannen, eben tatsächlich eine repräsentative Vertretung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen quer durch die Fraktionen haben und dazu gehören für mich ausdrücklich auch Spätaussiedler.
Eine Nachfrage habe ich zur Themenagenda. Also viele Menschen im Osten Deutschlands haben ja im Zuge des Prozesses der deutschen Einheit Transformationserfahrung gemacht. Also Stichwort Anerkennung von Berufsabschlüssen, sozialpolitische Anerkennung, Renten, Angleichung und diese ganzen Geschichten. Sind da nicht sehr viele Ähnlichkeiten bei den Themen, die auf der Agenda der Deutschen aus Russland, der russischsprachigen Community auf der Tagesordnung stehen, vergleichbar ja. mit denen? Und wie gehen Sie eigentlich damit um? Haben Sie da nicht eigentlich offene Türen, warum sind die Wahlergebnisse da noch nicht hinreichend?
Das müssen die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die in Ostdeutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, beziehungsweise meinetwegen eben auch betroffene Spätaussiedler in den westlichen Bundesländern, erstmal noch voneinander erfahren, dass sie ein und dieselben Probleme haben, was die Anerkennung der Lebensleistung betrifft, vor 1990, entweder in der alten Heimat oder aber in der DDR, was die Frage des Rentenrechts betrifft, der drohenden Altersarmut beispielsweise, die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Also ich weiß, mich hat manch eine Lehrerin, Spätaussiedlerin, die bis heute hier keine Berufsanerkennung hat, aber auch manche Krankenschwester, manche Ärztin, die heute hier als Putzfrau in der Bundesrepublik unterwegs ist, mit ganz großen Augen angeguckt, wenn ich ihr erzählt habe, dass ich es erstens ungerecht finde, dass wir das bis heute nicht zufriedenstellend gelöst haben und dass ich es genauso ungerecht fand, dass meine Berufskolleginnen und Kollegen, nämlich Lehrerinnen aus der ehemaligen DDR, wenn sie dann nach dem 3. Oktober 1990 weiter das tun wollten, was sie gelernt haben, nämlich Kindern lesen und schreiben und rechnen beizubringen, dass sie erst einmal noch mal 3 Jahre zum Beispiel hier in Berlin in der Humboldt-Uni die Schulbank drücken mussten und ihnen dort noch mal abverlangt wurde, dass sie Prüfungen ablegen, dass sie nachweisen, dass sie tatsächlich Kindern lesen und schreiben beibringen können und rechnen. Also diese Entwertung der Berufsabschlüsse. Das weiß man oftmals nicht voneinander. Und dann gibt es dann auch keinen Solidarisierungseffekt im Sinne von, dass man dann schaut, welche Parteien bieten welche Lösungen für das Problem an und setzt sich damit auseinander. Das mussten übrigens auch viele Mitglieder meiner Partei, die meinten, mit dem traditionell gewachsenen Verhältnis auch der deutsch-sowjetischen Freundschaft und wie auch immer, da agieren zu können, erstmal lernen, dass es darum nicht geht und dass es im Übrigen die dort hinten dargestellte Geschichte der Spätaussiedler oder der Deutschen mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion gibt, die auch noch etwas dann mit Auseinandersetzung auch mit der eigenen Geschichte und der Verantwortung beispielsweise auch der Mitglieder meiner Partei, so sie vor 1990 dort aktiv waren, auch noch zu tun haben. Das heißt, da sind auch ist Misstrauen zu überwinden, sind bestimmte Missverständnisse zu überwinden und man muss miteinander nicht nur reden, sondern diese Probleme anpacken. Insofern, um das aber auch gleich zu sagen, wir sind im Bundestagswahljahr, ist ja kein Geheimnis. Und ich habe auch vor, wieder anzutreten. Ja, die Themen soziale Gerechtigkeit, das Thema Teilhabe, Demokratie und auch die Frage, die ja nun wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, wie wir diese Welt friedlicher gestalten, werden Themen sein, die in der Ansprache der ganz unterschiedlichen
so, das war
und
der
auch
Werbeblock.
Der Spätaussiedler natürlich eine Rolle spielen. Klar.
Ich würde gerne diesen Punkt insgesamt nochmal festhalten, weil der uns sicherlich in den nächsten Panels nochmal begleiten wird, nämlich was politische Teilhabe mit Entwertungs- oder ja, also Entwertungs- und Benachteiligungserfahrung zu tun hat. Dass da also sozusagen ein Graben aufgetan ist, den es erstmal sozusagen zu überbrücken gilt. Wir kommen zu Dmitri Stratijewski. Sie sind noch nicht im Bundestag, aber immerhin schon stellvertretender Landesvorsitzender der AG Migration und Vielfalt der Berliner SPD und Gründer der Projektgruppe russischsprachiger Sozialdemokraten. Sie sind in Odessa geboren und sie sind als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Wir haben eben sozusagen ein Stichwort gehört. Ich habe bei der Recherche mitgekriegt, dass Sie sozusagen sehr stark auch auf Zweisprachigkeit setzen, also auch mit einer zweisprachigen Broschüre arbeiten, um Kommunikationsangebote zu machen. Was bedeutet dieses Agieren sozusagen mit zwei Sprachen? Ist das eine Frage von Anerkennung? Ist das eine Frage des kommunikativen Aufeinanderzugehens, der Wertschätzung oder wie würden Sie das interpretieren?
Ja, zu Beginn möchte ich auch mit dem Persönlichen anfangen, 3 Zeilen zu meiner Sozialisation und zu meinen ersten Berührungen mit den Russlanddeutschen. Also wie Sie das richtig zur Sprache gebracht haben, so bin ich selber keine Russlanddeutsche Herkunft, aber ich bin in Odessa in die Welt gekommen und da groß geworden. Und gerade Odessa gilt als bekannter Hochburg der Russlanddeutschen in der Schwarzmeerregion und buchstäblich, also mit Kindesbeinen, habe ich mit der Geschichte der Russlanddeutschen und auch mit der Russlanddeutschen Gemeinschaft bei uns in der Stadt in Kontakt getreten. Also selbst unser Zoodirektor beispielsweise hieß Adolfowitsch Thiele. Also Adolfowitsch, also mit Vatersname, so wie es im russischen Sprachgebrauch üblich ist. Also deshalb war es gerade für uns Kinder, also auch Perestroika-Kinder, das will ich besonders betonen, also bin ich Vertreter dieser Generation, absolut selbstverständlich mit den Russlanddeutschen zusammenzuleben und überhaupt also diese besondere Mentalität, also diese besondere Flur von Odessa als multikulturelle Metropole hat auch also in gewisser Weise mein persönliches Leben geprägt. Deshalb habe ich für mich eine absolut richtige Entscheidung getroffen, sich auch in dieser Richtung in Deutschland zu engagieren. Und wir haben die Projektgruppe russischsprachige Sozialdemokraten und Sozialdemokraten in Berlin ins Leben gerufen. Zum Thema Zweisprachigkeit. Also aus meiner Perspektive ist es praktisch eine Willkommensgeste. Wir sind absolut sicher und dass wir sind uns allen im Klaren, dass die Mehrheit der russlanddeutschen und der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland dem Deutschen ganz gut mächtig sind. Da besteht also bei mir keinerlei Zweifel. Aber eine Sprache, das ist nicht nur Kommunikationsmittel, das ist auch ein politisches Mittel. Und Sprache können oder in dieser Sprache sich zu verständigen, das heißt auch eine gewisse Brücke schlagen, das heißt auch Willkommensgäste, Leute, also wir sind eigentlich, also wir kennen eure Probleme und wir können uns für euch einsetzen. Also deshalb haben wir auf diese Zweisprachigkeit gesetzt, aber das hält sich auch in Rahmen. Also beispielsweise die Sitzungen unserer Projektgruppen werden immer in Deutsch abgehalten. Wir sind Teil einer deutschen politischen Partei und deshalb also bleiben wir hier also in unseren geschützten Räumen also politisch, also beim Deutschen als Kommunikationsmittel. Wir sind ganz viel in Kontakt mit vielen Vertreterinnen und Vertretern der russlanddeutschen Community und auch also mit anderen russischsprachigen Gruppen. Und da sind wir gerade zum Schluss gekommen, dass diese Zweisprachigkeit auch Akzeptanz findet. Das heißt also von einer Seite, wir wollen nicht in Frage eure Deutschkenntnisse und auch also eure Verdienste, eure Engagement, also worüber gerade also Herr Zettig richtig gesprochen hat, in Frage stellen. Aber trotzdem gehören wir alle zu einer Gemeinschaft. Und gerade also dieses Wir-Gefühl und auch unser Versuch, das Thema nicht parteipolitisch, sondern in erster Linie politisch aufzugreifen, ist eigentlich nicht nur unsere Partei, also da habe ich meine Parteibrille heute zu Hause gelassen, sondern das kommt praktisch also der ganzen Gesellschaft und dem ganzen Integrationskonzept zugute.
Herr Stratejewski, eine Nachfrage. Welche Themen auf der politischen Agenda spielen denn aus der Sicht Ihrer Arbeitsgruppe eine besondere Rolle und haben Sie da ein offenes Ohr bei den Berliner Sozialdemokraten, die im Abgeordnetenhaus sind, die als Senatorinnen und Senatoren arbeiten? Der Berliner Landesverband gilt ja nicht gerade als einfacher Landesverband, sondern es ist schon sozusagen die ein oder andere Klippe zu umschiffen, wenn man da politische Interessen vertreten will. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Deshalb meine Frage, wie finden Sie Gehör bei der Landespartei für die Interessen derer, die Sie vertreten?
Ja, ohne politisches Urteil über die Berliner SPD abzugeben, also werde ich also in erster Linie natürlich aus unserer Erfahrung sprechen. Im Vorfeld der Berlin-Wahl 2016 haben wir zwei Umfragen durchgeführt, die, sage ich Klartext, nicht repräsentativ waren. Zum ersten war es eine Umfrage auf unserer Facebook-Gruppe und zum zweiten auf einem Internetforum germany.eu, wo sich viele Menschen also mit dem Hintergrund aus den post-sowjetischen Ländern austauschen. Und da sind wir erstaunlicherweise, also das war für mich selber eine Überraschung, zu einem Ergebnis gekommen, dass die Menschen, also auf gut Deutsch gesagt, also genauso ticken wie du und ich. Nummer eins war Arbeit und Soziales, Nummer zwei Bildung, Nummer drei Integration und Migration. Zum Beispiel also es gab es ganz wenige Personen, die außenpolitischen Fragen als Priorität ins Feld geführt haben. Sie waren eindeutig in Minderheit. Das heißt, also es geht nicht um einen besonderen Themenkatalog, sondern um eine ehrliche Ansprache und wirklich um ganz gezielte und konsequente, das Wort konsequent will ich betonen, Versuche und Bemühungen, ein offenes Ohr in den Communities in Plural zu finden. Und zum Zweiten, um gezieltes Angreifen, wenn es um community-spezifische Themen geht. Und da genießen wir wirklich, also ohne jetzt Parteiwerbung zu machen, eine volle Unterstützung unseres Landesverbandes und auch unseren Mitglieder im Abgeordnetenhaus. Und das funktioniert selbstverständlich mit klassischen politischen Werkzeugen. Also wir müssen hier nicht das Rad erfinden, nämlich wir kommen ins Gespräch mit unserem Mitglied im Abgeordnetenhaus und dementsprechend wird eine kleine Anfrage gestellt. Und darauf bekommen wir Antwort und das transportieren wir weiter an die Community.
Vielen Dank. Sergej Lagodzinski, der vierte Parteimensch auf unserem Panel, ist Jurist und Publizist und kann auf eine lange politische und wissenschaftliche Karriere zurück und nach vorne blicken. Bis 2010 war er Sprecher des Bundesarbeitskreises jüdischer Sozialdemokraten, aber 2010 hat er sich dann entschlossen, zu Bündnis 90 Die Grünen zu wechseln. Er hat in Harvard, Göttingen und Berlin studiert und ist jetzt bei der Böll-Stiftung in dem Referat EU-Nordamerika unterwegs. Also von Bündnis 90 Die Grünen wissen wir ja, dass sie in Sachen Migration und Integration sehr engagiert sind. Das ist eins der Herzthemen, der Kernthemen der Partei. Aber kann man auch sagen, dass das Bündnis 90 Die Grünen musikalisch sind, was die Russlanddeutschen oder die russischsprachige Community ist? Da hat man bisher noch nicht so viel gehört.
Ja.
Oder ist uns da was entgangen?
Über Musikalität der Bündnis 90 Grünen kann man ja zu verschiedenen Themen sich streiten. Ich teile sozusagen diese etwas zurückhaltende Einschätzung. Die teile ich aber, sagen wir, Stand vor 3 Jahren vielleicht, für alle Parteien, vor allem Parteien Mitte und Links. Ja. Die einzige Partei, das muss man anerkennen, vielleicht aus Eigennutzgründen, ja, die sich unter anderem, die sich mit Themen Aussiedler ernsthaft mehr oder weniger befasst hat, war die CDU auf der politischen Landschaft. Als ich in der SPD war, da erinnere ich mich noch sehr gut, wie frustriert wir waren. Das war, glaube ich, noch vor sozusagen der Zeit eurer AG, wo ich damals mit dem Dmitri Rempel, der jetzt der Chef von der Partei Einheit ist, unter anderem immer zu den Wahlzeiten, zu den zu den Zeiten des Wahlkampfs angerufen wurde und uns wurde gesagt, organisiert mal ein Gespräch. Dann wurden da auch Zusagen gemacht, danach hat man 4 Jahre wieder nichts gehört. Das ist jetzt kein SPD-Bashing, das passiert in allen Parteien, kann ich wirklich garantieren, bis zum Lisa-Fall. Ja? Also wir müssen ja auch ehrlich sagen, bis wir das erlebt haben, was wir erlebt haben in Marzahn und anderen, das ist ja nicht nur Marzahn, und anderen Städten in Deutschland und Bezirken in Deutschland, war die Frage Russlanddeutscher oder überhaupt russischsprachige Menschen in Deutschland, war nicht auf der Agenda. Das war nicht gesehen als etwas, wo es wert ist, da politisches Kapital zu investieren, weil wir nicht die, ich sag mal, gefährliche oder risikoreiche Migrationsgruppe waren. Ja. Auffällig, unauffällig. Wir waren nicht auffällig. Wir haben unsere Sachen gemacht, unsere Eltern haben unsere Sachen gemacht. Immer wenn man über Migranten sprach, wissen wir, welche Bilder, das ist ja auch diskriminierend, ja, nicht nur uns gegenüber, sondern auch anderen gegenüber, welche Bilder, ja, von schwarzhaarigen, sozusagen Männern, also das ist ja klar, dass da auch eine ganz klare Betonung auf bestimmten Gruppen, Migrantengruppen. Jetzt verändert sich das. Und das verändert sich nicht nur wegen Lisa, wir sollen ja auch nicht zu sehr sozusagen diesen Fall jetzt die Bedeutung da überbewerten. Wir haben einfach Veränderungen in unserer Gesellschaft, die alle Parteien dazu zwingen, diese Fragen sich zu stellen. Die erste Veränderung ist das verstärkte Verlangen von Wählerinnen und Wählern nach Zugehörigkeit. Und zwar von allen. Nicht nur von denen, die in Deutschland geboren sind und ihre Eltern und Großeltern in Deutschland geboren sind, sondern auch von Menschen, die hierher gekommen sind. Auch von Menschen, die sich vielleicht auch schon in Russland oder in Kasachstan als Deutsche verstanden haben. Aber auch andere. Wir wollen Zugehörigkeit. Wir wollen auch, und ich sage jetzt vielleicht ein Buh-Wort, auch für einen Grünen, es geht um eine Neudefinition der Nation und es geht um eine Neudefinition der Heimat. Der regionalen Heimat, der Stadt, dieser Heimat im Rahmen der Europäischen Union. Was bedeutet das? Einmal haben wir dieses Verlangen und einmal haben wir eine Neudefinition, die tatsächlich stattfindet, durch die Zuwanderung. Die Heimat verändert sich. Und zugleich stellen sich dann auch die Fragen, was bedeutet nicht nur Heimat und Nation, sondern was bringt es auch an Pflichten, gewissermaßen an Bringschuld unsererseits, was Loyalitäten anbelangt. Und da sind ja die Bündnis 90 Die Grünen, aber auch alle anderen Parteien ganz klar, wir sehen es jetzt nicht am Fall Lisa, sondern am Fall unserer türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch wenn ich das Wort nicht mag, unsere Freunde türkeistämmig. Das ist doch eine ähnliche Situation. Da sind Menschen zum Teil auch mit zwei Pässen, was ja auch in Ordnung ist, aber wo es zu einem Konflikt kommt, auch Identitätskonflikt, was nicht einfach aufzulösen ist. Und auf diese Frage müssen auch wir, sozusagen auf der russischsprachigen Seite, genauso eine Antwort finden. Denn genauso wie wir es nicht okay finden, dass jemand dem Erdogan jetzt hinterher hechelt und sozusagen Wahlkampf hier macht, müssen wir doch genauso gut fragen, welche Verantwortung wir auch tragen, auch dieser Gesellschaft gegenüber, die wir ja uns als unsere eigene begreifen, wenn wir russisches Fernsehen schauen. Also wie kritisch sollen wir das hinterfragen? Und wenn wir gewisse Parteilinien oder gewisse politische Programme aus unseren ehemaligen Heimatländern. Also drei Punkte, Umdefinition des Heimatbegriffs, das Verlangen, wie befriedigen wir das politisch, ja, auch links der Mitte, das Verlangen nach Zugehörigkeit. Und drittens diese Frage der Loyalitäten und der Verantwortung der Migrantinnen selbst.
Noch einmal auch an Sie, Herr Lagodzinski, noch mal eine Nachfrage. Sie haben eben diesen Fall Lisa so ein Stück als Weckruf skizziert für die gesamte Debatte. Meint das auch, dass sozusagen eine ganz andere Generation, also die jüngere Generation, stärker visibel wird als politische Subjekte oder als Akteure in dem öffentlichen Feld, oder sehen Sie das noch nicht?
Ja, klar, natürlich. Also mit der Zeit, das ist ja klar, dass die Welle von denen und die große Welle auch von Aussiedlerinnen und Aussiedlern kam ja erst 89 und später, also 93, um 93 herum. Das Gleiche gilt für jüdische Zuwanderer und für gewisse andere Gruppen, aber das sind ja die größten. Natürlich, Leute wie Dmitri, wie ich habe hier gesehen, SPD-junge Leute, die sich auch ganz normal sozusagen muttersprachlich auf Deutsch ausdrucken können und vielleicht, dass man es auch nicht merkt, ist ja auch nicht sozusagen, es ist auch hilfreich. Ja. Das ist natürlich, es gibt ein Angebot, aber es gibt auch eine Nachfrage und diese Nachfrage ist eben nach dem Fall Lisa ganz deutlich geworden und das war in der Tat ein Weckruf, nicht gleich erkannt, mussten wir auch mehrmals klopfen. Ja, viele haben erstmal abgetan, naja, wieder so eine kleine Demonstration. Aber jetzt erkannt und jetzt hoffentlich auch mit Ihrer Hilfe geht es weiter.
Hartmut Koschik, Sie haben, und da kann ich direkt anknüpfen an das, was Herr Lagodzinski gesagt hat in einem Stern-Interview, die Geschichte, die Integrationsgeschichte der Deutschen aus Russland als große Erfolgsgeschichte beschrieben, gleichzeitig aber sozusagen den Punkt markiert, dass es eine größere Suche nach Identität und auch nach Zugehörigkeit gibt. Vielleicht können Sie das nochmal reflektieren und ausführen.
Also ich habe es ja vorhin schon in meiner Eingangsbemerkung gesagt, das ist immer schwer, einen Prozess, der eine so große Gruppe betrifft, mit wenigen Worten zu beschreiben. Ob der nun erfolgreich war oder weniger erfolgreich, es wird immer Leute geben, die auch in einem solchen Prozess echte Verliererinnen und echte Verlierer gewesen sind. Aber ich würde mal sagen, insgesamt ist der Prozess erfolgreich verlaufen. Aber ein solcher Prozess ist niemals abgeschlossen. Und ich glaube, was wir heute schon feststellen, dass es eine, ob das jetzt mit der zweiten oder dritten Generation so abgrenzbar zu beschreiben ist, aber ich stelle schon fest, dass es heute ein stärkeres politisches Bewusstsein unter Russlanddeutschen in Deutschland gibt. Das hängt damit zusammen, weil sie natürlich auch Erfolg haben am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, die zweite und dritte Generation teilweise beachtliche Bildungsaufstiege gemacht haben. Und das macht selbstbewusst. Und es macht selbstbewusst auch im Hinblick auf das Artikulieren von Interessen und auch Forderungen an die Politik. Das sind sozialpolitische Anliegen. Ich meine, das große Thema Kürzungen der Fremdrente, wo sich alle politischen Parteien Anfang der 90er Jahre einfach waren. Es hat niemand im Bundestag dagegen gestimmt. Und heute stellen wir fest, dass wir vielleicht ein Stück zu stark ins Fleisch geschnitten haben. Und da ist das Thema Altersarmut bei Russlanddeutschen ein Thema, um das sich die Politik kümmern muss. Ja? So. Die Frage, und das hat ja keinen Sinn, wenn Politik drum herum redet. Aus verschiedenen Gründen haben wir Anfang der 90er Jahre, waren wir zu restriktiv bei der Anerkennung von Bildungsqualifikationen, die Russlanddeutsche nach Deutschland mitgebracht haben. Das ist dann zwar etwas geheilt worden, inzwischen gibt es ja nicht nur eine erleichterte Anerkennung von Bildungsabschlüssen für Russlanddeutsche, sondern es ist das große Verdienst der damaligen Ministerin Schawan, die einfach gesagt hat, wir müssen unter den zugewanderten Menschen nach Deutschland diejenigen, die Qualifikation haben, die erleichtert anerkennen, weil es ist Vergeudung von Fähigkeiten und Kompetenzen und das können wir uns nicht leisten. Aber unter dieser Restriktion der Anerkennung von Bildungsabschlüssen hat die erste Generation der großen Welle ab den 90er Jahren der Russlanddeutschen besonders gelitten. Die Leute haben das weggesteckt, ich habe es ja heute früh an Beispielen deutlich gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn ich nicht als Ingenieur arbeiten kann, dann stelle ich mich ans Fließband oder fahre LKW. Wenn das so lang dauert mit meiner Anerkennung als Ärztin, dann bin ich eben Krankenschwester oder medizinische, technische Assistentin. Und für den pädagogischen Bereich war es ja grauenhaft. Ja? Ich finde, das war der größte Fehler, auf die pädagogischen Begabungen der Russlanddeutschen zu verzichten. Die könnten wir heute bei der stärkeren Bildungsintegration der Flüchtlinge, die heute zu uns kommen, dringend gebrauchen. So, diese Fehler haben wir alle miteinander gemacht. Und heute stehen wir halt einer selbstbewusster gewordenen russlanddeutschen Gemeinschaft gegenüber, die auch im Wettbewerb der politischen Parteien selbstbewusst sagt, also, und das ist ja auch durch Umfragen inzwischen gehärtet, die Union kann uns nicht ein für alle Mal für sich verbuchen, sondern jetzt gucken wir genau, wer die Themen, die für uns wichtig sind, beantwortet und danach entscheiden wir uns. Und das, finde ich, ist ein normaler politischer Prozess und der sagt vielleicht mehr über gelungene Integration aus und mehr über schon wahrgenommene politische Teilhabe und politische Partizipation als all das, was wir vorher diskutiert haben über Integration in Wirtschaft, in Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Also ein Stück Normalität auch einer selbstbewussten russlanddeutschen Gemeinschaft, die ihre politischen Interessen an alle politischen Akteure in Deutschland selbstbewusst formuliert.
Was würden Sie, Sie blicken ja jetzt auch auf 4 Jahre Aussiedlerbeauftragter zurück, was würden Sie sozusagen als die wichtigen politischen Fortschritte der letzten Jahre bezeichnen und was als die Desiderate, wo man noch nicht wirklich vorangekommen ist. Also sozusagen, das hört sich ja immer, sozusagen die Punkte zu machen, hört sich ja immer gut an, aber es muss sich ja dann was ändern, ja, in der konkreten Realität, auch durch konkrete Politik. Ja. Was wären die Desiderate da für die Zukunft?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, und da glaube ich, ist mehr so die Zeit nach 98 entscheidend gewesen. Alles, was mit Aussiedlern, übrigens auch Vertriebenen zu tun hat, ist heute nicht mehr in der Art und Weise streitbefangen in Deutschland, als es bis 98 der Fall war. Das hängt auch damit zusammen, das sage ich jetzt ganz offen, dass auch eine rot-grüne Bundesregierung klug beraten war, das Amt nach 98 des Aussiedlerbeauftragten nicht abzuschaffen. Es hat nach 98 mit Jochen Welt und Klaus-Peter Kemper unter der rot-grünen Bundesregierung 2 Aussiedlerbeauftragte gegeben. Und es hat prominente Persönlichkeiten der rot-grünen Koalition nach 98 gegeben, die sich dem Thema Fluchtvertreibung, auch das sich wiederfinden in der bundesdeutschen Gesellschaft der Vertriebenen, unter dem Eindruck vor allem der Vorkommnisse im ehemaligen Jugoslawien. Also Otto Schily hat als ehemaliger Grüner und Bundesinnenminister der rot-grünen Koalition bei einem Tag der Heimat hier in Berlin eine beachtliche Rede gehalten. Und alle Vertriebenen, die da im Saal waren, haben gesagt, ja, also der Mann redet doch ganz vernünftig. So, Antje Vollmer hat sich in diesem Diskurs zwischen Deutschland und Tschechien sehr klug auf diese Themen eingeladen und hat als grüne Vizepräsidentin des Bundestages den Mut gehabt, zum Sudetendeutschen Tag zu fahren. Ja? Ist am Anfang noch ausgepfiffen worden, am Schluss mehr Applaus, weil die Leute gesagt haben, die kommt wenigstens zu uns. Also diese Sprachlosigkeit der politischen Linken, die hat sich ab 98 gegenüber Vertriebenen und Aussiedlern verändert. Und heute, glaube ich, wenn Sie die Sozialpolitiker aller im Bundestag vertretenen Parteien fragen, was sie zum Thema zu starker Einschnitte bei der Fremdrente sagen, werden alle sagen, ja, müssen wir was machen. Kommen wir nicht umhin, irgendwas zu machen. Und wir haben das ja erst mal gemerkt. Wir haben ja auch bei der Begrenzung der Zuwanderung der Aussiedler auch sehr stark eingeschnitten. Und das muss ich sagen, ist das größte Verdienst meines Vorgängers, der dafür aber in allen Parteien des Bundestages und bei allen Bundesländern Unterstützung gefunden hat. Christoph Bergner hat zum Ende der letzten Legislaturperiode eine Initiative gestartet zur Novellierung des Bundesvertriebenengesetzes, weil wirklich selbst Familienzusammenführung trotz einer sogenannten Härteklausel überhaupt nicht mehr möglich war. Und darüber hat es im Bundestag, im 13. Deutschen Bundestag keinen Streit gegeben und darüber hat es auch im Bundesrat zwischen Unionsländern und SPD-regierten Ländern keinen Streit mehr gegeben. Das heißt, eine Novelle, nach der jetzt wieder mehr Familienzusammenführung bei Aussiedlern in Deutschland stattfindet und die Zahlen von bis 2014 gerade noch 1.000 und jetzt haben wir im Jahr 6.000 plus minus x Zuzug, ist eine einvernehmliche Regelung, über die es politisch keinen Streit mehr gegeben hat. Und deshalb glaube ich, das Aussiedler, und ich kann das auch wirklich fürs vertriebene Thema sagen, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn ich im Innenausschuss des Bundestages, im Ausschuss für Auswärtige Kulturpolitik über meine Arbeit vortrage, dann kriege ich vielleicht von der jetzigen Opposition mehr kritischere Fragen. Aber ich habe noch nie erlebt, ich sage das jetzt mal, dass Linke oder Grüne sagen, also ihr liegt da völlig falsch, es kommen zu viele, ihr gebt da zu viel Geld aus, sondern im Gegenteil, es wird gefragt, macht ihr genug für die Integration, auch der wenigeren, die kommen. Und ich finde als großen Erfolg, dass wir auch im Sinne von Identitätsstärkung die Mittel beim Bundesamt für Migration verdoppelt haben, und zwar vor dem Fall Lisa. Also das hat gar nichts mit dem Fall Lisa zu tun. Wir haben einfach erkannt, dass wir identitätsstiftende Maßnahmen, wo es ein besonderes Programm des Bundesamtes gibt, das nennt sich Integration Plus, dass wir die Mittel dafür erhöhen. Ich finde, es war richtig, dass wir endlich den kulturellen Bedürfnissen dieser Gruppe Rechnung getragen haben, durch staatliche Unterstützung aus dem Bundeshaushalt für das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, Ankündigung, dass es für diese Gruppe auch einen Kulturreferenten geben wird. Und das, was ich jetzt sage, gilt übrigens auch für die Länder. Also der Prozess vollzieht sich nicht nur auf Bundesebene. Auch unter den Bundesländern gibt es inzwischen einen gesunden Wettbewerb. Egal, welche Farbe in dem Bundesland vorherrscht, dass man sich auch um das Thema Aussiedler, ihren kulturellen, sozialen, auch politischen Bedürfnissen, aber auch um das Thema Vertriebene viel besser über Parteigrenzen hinweg kümmert. Und deshalb, ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass es da einen wieder echten Wettbewerb gibt. Und ich halte den Wettbewerb auch deshalb für gut, weil ich es schon glaube, das ist ein Stück demokratische Kultur und Gemeinsamkeit in Deutschland, dass sich die Parteien, die wirklich sich auch um politische Stabilität bemühen, um diese Gruppe stärker bemühen, dass da auch ein gesunder Wettbewerb stattfindet und dass wir sie nicht den Extremisten und den Populisten überlassen.
Ja, vielen Dank, Herr Koschek. Das war ja jetzt schon mehr als ein halb volles Glas Wasser. Das war ja sozusagen ein relativ optimistischer Befund, dass wir es sozusagen mit demokratischem Wettbewerb zu tun haben und hier ein Stück Normalität eingezogen ist. Ich will jetzt aber für die Schlussrunde noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil wir haben zwei Punkte, die uns doch sozusagen noch zu denken geben sollten, was die Parteien und Gruppen, über die wir hier sprechen, betrifft. Der erste Punkt: Wir bewegen uns sozusagen ja nicht mehr nur in einem öffentlichen Diskurs in Deutschland, sondern in so etwas wie einem transnationalen Diskurs. Das heißt, die Gleichzeitigkeit von dem Einfluss von Diskursen beispielsweise aus Russland, die Medienstrategie russischer Medien, insbesondere von Russia Today und Sputnik News, stellen sozusagen viele Menschen russischsprachiger Provenienz vor eine Herausforderung. Sie setzen sich sozusagen nicht nur mit der Debatte in Deutschland auseinander, sondern mit transnationalen Dimensionen von Diskussion. Das ist das eine. Was heißt das eigentlich für die Parteien? Das würde ich gerne Sie nochmal fragen. Und der zweite Punkt, auch nochmal der kritische Befund, dass es Deutsche aus Russland, Leute der russischsprachigen Communities ja wirklich nicht so einfach haben, in den Parteien durchzusetzen. Herr Zertek hat zwar ein paar gute Beispiele genannt, wie er die Tür sozusagen für kommunale Mandate aufgemacht hat, aber ich würde mal vorsichtig sagen, da ist ja in allen Parteien, die hier auf dem Podium sitzen, noch sehr viel Luft nach oben. Was wären sozusagen Ideen, wie Sie stärker politische Repräsentanz auch in den Parteien organisieren? Fangen wir mit Herrn Zertek an.
Ja, ich fange auch an mit der Aussage, wie in der Russlanddeutsche oder Deutsche aus der Sowjetunion ohne Wirkung der Medien auf die Entwicklung. Was auch Herr Koschek sagte heute bei seinem Vortrag hier aus der Statistik oder jetzt Vortrag von Untersuchungen Nemtsov-Stiftung, zeigt sich auch, dass sehr wenige Deutsche aus der Sowjetunion auf die Medien eingehen oder nutzen. Ob das sich hundertprozentig belegt, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wenige schauen das schon, ja. Aber wir haben auch zu tun, Mischehen ist okay, Liebe ist Liebe, ist so wie es ist, muss man auch so nehmen. Ich selber hatte bis vor 2 Jahren keinen Sender, aber zufällig kam ein Fachmann und hat mir neu installiert, sagte, Heinrich, ich habe für dich, Einheimische, habe für dich extra 2 Kanäle russische, sage ich, ja, ich bräuchte die nicht. Na gut, sage ich, wenn sie da sind, sind sie eben da. Aber was ich dazu sagen will und werde sagen, nach dem Fall, ich will schon nicht mehr nennen, Lisa, sehr haben sich die Medien gestürzt, Wirkung der Medien auf die Russlanddeutschen. Es gab Gespräche, was machen wir eigentlich aus Wut, aus verschiedenen anderen Gründen, vielleicht schließen wir das Ganze oder versuchen Störung, gab es verschiedene Aufrufe. Ich hab gesagt, nein, umgekehrt, und da komme ich jetzt auf den Punkt, umgekehrt, die Leute sollen sehen, die sollten lesen, egal wie viele Zeitungen pro Tag, die sind gewöhnt, auch aus Sowjetzeit abonnieren, weiß ich nicht, bis 10 Zeitungen, 5 Pflicht und 5 noch dazu zusätzlich und haben gelesen, auch verglichen. Genauso auch Fernsehkanäle. Aber wir müssen wieder motivieren, dass die Menschen genau durch sie, vielleicht durch politische Bildung, auch unterscheiden zwischen den Inhalten, was kommen. Und da, denke ich mal, haben wir was zu tun. Da haben wir zu tun und alle Parteien, denke ich mal, sollten das aufgreifen, motivieren die Menschen, dass sie zugehören, wenn sie sich entschieden haben, in Deutschland jetzt zu leben, auch das mitzutrauen und mitzumachen. Was Engagement in politische Parteien angeht, ja, in den Jahren, je nachdem, haben sich die Parteien gegenüber Russlanddeutsche oder Deutsche Sowjetunion unterschiedlich geöffnet. Und auf ihre Aussagen, vielleicht CDU hat zum Nutzen, nein, wissen Sie, die Plattform war vor 20 Jahren nicht zum Nutzen. Ich war der Erste, wieder als Erster auf dieser Plattform. Und wir haben gesagt, wir schaffen die Plattform und jeder kann mitmachen, mehr oder weniger. Aber es gibt, ich will jetzt die Partei nicht nennen, aber es gibt Parteien, die haben gesagt, jetzt vor der Wahl, ein Jahr ungefähr, Integrations, wie hieß es damals, Netzwerk oder wie das hieß, egal. Und dann nach der Wahl ist sie zerbrochen. Bei uns ist es schon, kann man sagen, 18 oder 20 Jahre. Und jeder, wer sich einbringen will, kann sich da finden. Aber ich sage auch gegenüber der Russlanddeutsche, er soll nicht denken, dass er von heute auf morgen sitzt im Bundestag und da ist eine Arbeit hinterher, da ist viele, viele Motivationen hinterher. Und ich denke mal, auch die Parteien gegenüber sollen auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen. Und wenn die oder die andere geeignete Person ist, sollen sie, egal, wie gesagt, im Bundestag oder noch irgendwo im Europäischen Parlament mitmachen. Aber da sollte man schon mit Leib und Seele dahinter stecken. Da sage ich auch gegenüber Russlanddeutschen, weil ich kenne auch einiges, auch anderes. Und deswegen, das sind wir alle gefragt und da sollten wir auch mitsehen.
Vielen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil das geht sonst von dem Abend ab. Und Frau Paul, Sie haben aber trotzdem jetzt die Gelegenheit, diese beiden Herausforderungen nochmal zu kommentieren.
Also das eine, ich habe es vorhin schon gesagt, ja, auf Augenhöhe und ernst nehmen. Und da nehme ich auch Herrn Koschik auf, einschließlich der Kultur und der Tradition oder auch Sie. Ernst nehmen. Also ich schreibe nicht erst seit einem Jahr meine regelmäßigen Wahlkreisbriefe an Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Deutsch, sondern es gab Jahre, da habe ich sie auch in Vietnamesisch gehabt. Das ist im Moment nicht so notwendig, aber auf jeden Fall auf der Rückseite auf Russisch. Nicht, weil ich unterstelle, dass die Bürgerinnen und Bürger, die ich vor dem Mixmarkt oder wo auch immer treffe, nicht Deutsch verstehen. Aber das hat auch was mit Wertschätzung zu tun oder aber auch mit der Möglichkeit der Debatte im Familienkreis zu bestimmten Dingen damit entsprechend umzugehen. Und ich finde, alle Parteien sind gut beraten, auch solche Gruppen der Selbstorganisation, wie sie in der SPD gegründet haben, wie sie zum Teil eben auch in den anderen Parteien gibt, insofern ernst zu nehmen, dass sie auch die Kompetenz ernst nehmen und beispielsweise mit ihrem eigenen Informationsangebot sowohl an Bürgerinnen und Bürger als auch an Mitglieder auch mehrsprachig unterwegs sein sollten. Wie gesagt, nicht in Wahlkampfzeiten. Da müssen wir das auch tun, aber wenn wir es nur dort tun, dann signalisieren wir auch gleich, wir wollen bloß eure Stimme und danach kümmern wir uns nicht mehr darum, sondern das muss etwas Stetiges sein. Das war und ist nach wie vor auch in meiner Partei ein Lernprozess und ich setze mich da auch nicht immer durch. Ich halte es aber für notwendig. Und aus dieser Möglichkeit erstens der gemeinsamen Information ergibt sich auch das Mittun und dann werden wir trotz alledem irgendwann darüber reden müssen, wie wir vielleicht dem einen oder anderen auch den Weg, wenn er sich entschließt, sich politisch zu engagieren, auch nochmal ein Stückchen so weit erleichtern, dass das selbstverständlich wird. Letzter Punkt, ich will mich jetzt gar nicht mit den einzelnen hier schon zitierten russischen Sendern und anderen auseinandersetzen. Da gilt aber genauso wie die, für die Auseinandersetzung mit ungeprüften Meldungen in sogenannten sozialen Netzwerken, mal daran sozial ist es immer unklar, oder in anderen Medien. Wir brauchen Medienkompetenz, wir brauchen Gegenrede bei Hassreden, beim Aufhetzen und wir brauchen da auch Haltung. Also Gegenrede bis zu dem Punkt, wo es irgendwo strafrechtlich relevant wird. Da muss man dann auch nochmal anders umgehen. Aber ansonsten, ich denke, das ist auch eine neue Herausforderung an uns. Also ich weiß, wie ich in den 1990er Jahren einen Wahlkampf gemacht habe und Bürgerpost bearbeitet habe. Und ich weiß, wie das heute ist, was auf dem klassischen Postweg kommt, was über E-Mails kommt, was über die Netzwerke kommt. Wir müssen uns nicht nur in den Parteien, sondern auch jeder selbst mit seinem Mandat da anders organisieren, um zu signalisieren, ich nehme dich ernst, was eben auch heißt, du bekommst auch eine ernsthafte Antwort.
Vielen Dank, Herr Stratejewski.
In Stichworten. Also zum Ersten, also der Fall Lisa, also mit einem Wort gesagt, war für mich keine Zäsur. Das war wirklich ein Warnzeichen oder eine Glocke, die einfach zum richtigen Zeitpunkt geschlagen hat. Ich war wütend, ich war empört, als ich in der deutschen Presselandschaft unzählige Meldungen gesehen habe, die für mich persönlich, für mein demokratisches Empfinden im höchsten Maße undemokratisch waren. Russlanddeutsche und die Nazis. Tut mir leid. Also ich respektiere die Pressefreiheit, aber das ist für mich auf keinen Fall akzeptabel. Ja, solche Überschriften in der Zeitung. Ja, also wir haben nicht das russische oder das russlanddeutsche Problem in der Gesellschaft, wir haben das gesamtgesellschaftliche Problem. Also nämlich, also wir haben momentan also mit dem Ausweiten des Bauernsumpfs bei uns in der Gesellschaft zu tun und viele Menschen tappen praktisch also in diese populistische Falle. Deshalb würde ich diese Problematik nicht besonders färben oder eine Bevölkerungsgruppe hervorheben. Also es hat noch kein Mensch ein Patentrezept erfunden, also wie wir uns dagegen wehren können und wie wir die rechtspopulistischen, ungeprüften und auch rechtsradikalen Parolen und deren Träger in die Schranken weisen, aber es gibt ein uraltes Instrument, das noch uns seit der antiken Zeit gut bekannt ist, und das heißt Aufklärung. Also einfach also mehr Informationen bitten, prüfbar plausible Informationen verbreiten, und dann kann also weder inländische noch ausländische Populisten weiter Köpfe hier also dementsprechend also mit ihren unplausiblen und ungeprüften Informationen vergiften. Altbewährte Methode, Aufklärung und ehrliche Ansprache der Menschen.
Vielen Dank, Herr Lagodzinski. Wann wird es einen Parteivorsitzenden mit russlanddeutscher Provenienz bei den Grünen geben?
Wenn es einen guten Kandidaten gibt. Wir haben ja jetzt einen mit türkischen Wurzeln. Insofern glaube ich, das ist nicht das Problem in der Partei. Das Problem in der Partei ist, dass diese Partei nicht sozusagen organisierte Kandidaten akzeptiert, weil es einfach eine basisdemokratische eine Obsession der Partei gibt. Ich sage das mal offen. Manchmal ist es super und manchmal ist es eben bei solchen Fragen ein Problem. Wenn ich nur ganz kurz auf die Hauptfrage sozusagen reagieren dürfte, wenn wir auf die Befragung, weil Dmitri auch gesagt hat, sozusagen die Populisten benutzen die Russlanddeutschen und die Deutschsprachigen, nicht nur Russlanddeutschen. Ein bisschen müssen wir auch ehrlich mit uns selbst sein. Das sind ja nicht die Populisten, sondern wir haben ein Potenzial bei Russlanddeutschen, sozusagen konservativ bis rechtsradikales Potenzial. Das muss man auch aussprechen können. Das hat kulturelle Gründe, das hat transformatorische Gründe und so weiter. Und da gehört es dazu, dass zum Beispiel Verband russischsprachiger Eltern unterstützt wird. Sie versuchen ja auf diese Art und Weise sozusagen dieses Potenzial im Schach zu halten, auch durch Diskussionen. Hier habe ich irgendwo gesehen, RTVD, es gibt ein Angebot, ein russischsprachiger Sender oder RTVI irgendwo. Also es gibt mehrere russischsprachige Sender, sie suchen auch händeringend nach einer Verstetigung, dass sie durchkommen. Die Umfragewerte, die Herr Zertig gemeint hat von Nemzow Forum, sind nicht so toll. 40% konsumieren russischsprachige und russische Medien. Ja, nur sozusagen 9% vertrauen den russischen Medien, den russischen Fernsehen. Aber genauso wenig sagen, dass die westlichen Medien vertrauenswürdig sind. Es gibt ein ganz großes Problem mit Vertrauenswürdigkeit aller Medien. Und das ist natürlich ein Boden für jegliche Populisten, sage ich mal, jeder Couleur. Also wir müssen auch, und Lanz Mannschaft macht es auch schon sehr gut, wir müssen auch unseren Leuten signalisieren, unsere Präsenz hier hängt von einem politisch-kulturellen Engagement, Arrangement mit dieser Gesellschaft, mit unserer neuen Gesellschaft zusammen. Es wird nicht passieren, dass Deutschland so tickt, wie die Russlanddeutschen oder die Juden aus der Sowjetunion zu 100%iges erwarten. Es wird hier Vielfalt geben, es wird hier Flüchtlinge geben, es wird hier gleichgeschlechtlichen Ehe geben und es wird hier Sexualunterricht in den Schulen geben. Das werden wir nicht verändern. Wir müssen verstehen, dass wir das akzeptieren, dass wir das umarmen gewissermaßen politisch, weil wir, und da kommen die Parteien dazu, ein Angebot in anderen Themen haben. Ein Angebot hier, ein Leben für uns, für unsere Kinder und Enkel sozusagen zu haben. Das ist das Arrangement, alles andere wird nicht funktionieren.
Vielen Dank. Herr Koschek, das letzte Wort vor unserem Empfang. Oder wollen wir so sagen, das vorletzte Wort? Das haben Sie.
Nein, jetzt hat keiner auf die transnationale Komponente geantwortet.
Das habe ich ja für Sie übrig gelassen.
Sehen Sie mal. Und auch hier sage ich Ihnen, ich halte nichts davon, immer angsterfüllt wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren. Und ich führe, übrigens unter Beteiligung der Landsmannschaft der Russlanddeutschen, unter Beteiligung der Kollegen des Bundestages, auch einen Dialog mit der russischen Seite, und zwar einen sehr strukturierten, hochrangigen Dialog, weil das ist nicht das Thema der heutigen Tagung, aber es gibt im Hinblick auf deutsche Minderheiten in den MOE-Staaten und den GUS-Staaten die größte deutsche Minderheit in der Russischen Föderation. 500.000 plus minus x. Und ich finde, so schlecht dürfen und können deutsch-russische Beziehungen gar nicht sein, dass wir nicht versuchen, im Hinblick auf diese Bevölkerungsgruppe mit der russischen Seite in einem Dialog, wo wir uns nicht schenken, aber immerhin in einem Dialog zu bleiben. Und mir ist es gelungen, auch mit russischem Zutun, im letzten Jahr das erste Mal wieder die seit 1992 vertraglich vereinbarte deutsch-russische Regierungskommission für die Angelegenheiten der Deutschen in der Russischen Föderation im letzten Jahr in Omsk wiederzubeleben. Ich war letzte Woche wieder in Moskau, weil wir in diesem Jahr diese Kommission in Deutschland fortsetzen werden. Und natürlich diskutieren wir auch über die Themen, die heute anklingen. Versuch von Vereinnahmung der in Deutschland lebenden Russlanddeutschen. Welche Rolle spielen sie in den deutsch-russischen Beziehungen? Und ich darf Ihnen sagen, der Dialog ist viel ernsthafter, viel strukturierter und viel tiefgehender, als manche in Deutschland glauben. Und darum bin ich froh. Darum bin ich froh, denn wir brauchen den Dialog, nicht nur über die großen politischen Fragen im deutsch-russischen Verhältnis. Und da glaube ich, sind wir jetzt wieder eher in einer Phase des Gesprächs, wenn ich die erfolgreiche Reise von Bundesaußenminister Gabriel und die bevorstehende Reise der Bundeskanzlerin nach Moskau sehe, und das habe ich letzte Woche gespürt, welch hohen Stellenwert man in Moskau schon dem Besuch des Außenministers und der bevorstehenden Reise der Bundeskanzlerin misst. Und ich finde es schon einen Fortschritt, das will ich hier mal deutlich sagen, dass die russische Seite kein Problem hat, dass an den deutsch-russischen Sitzungen der Regierungskommission über Angelegenheiten der Deutschen in der Russischen Föderation auch Vertreter der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Deutschland teilnehmen. Da gibt es andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die große Probleme haben, wenn Vertriebene hier in Deutschland am Tisch sitzen. Und das will ich nur sagen, damit wir nicht ausblenden, dass es auch eine transnationale Komponente dieses Themas gibt und dass wir mit der russischen Seite einen ernsthaften, offenen, auch kontroversen, aber immerhin Dialog über diese Themen führen.
Vielen Dank, Herr Koschek. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind da an einem wichtigen Punkt nochmal angekommen. Wer Dialog sagt, muss auch Dialog meinen. Und insofern geht es auch darum, das einzulösen. Nicht nur übrigens mit den Mitteln der Aufklärung, die natürlich ganz wichtig ist, sondern neben der Aufklärung, und das ist eigentlich in dieser Diskussion auch deutlich geworden, spielen die emotionalen Faktoren eine eminente Rolle. Also Politik geht nicht ohne Emotionen. Und meine Damen und Herren, damit Sie jetzt Ihre Emotionen in vernünftige Bahnen lenken können und was essen und trinken können, unterbrechen wir an dieser Stelle für eine Dreiviertelstunde und sehen uns nachher zu dem Kulturprogramm, was ich Ihnen als ausgesprochen spannend in Erwartung stellen darf, wieder und gebe jetzt an die Moderatoren ab. Ja.
Herzlichen Dank. Ja, nur 10 Minuten überzogen. Bevor Sie rausrennen, twittern Sie eigentlich? Wer von Ihnen twittert denn? Gar nicht so viele Twitter, aber hier, vielleicht sollten Sie diesen Hashtag ABT17 kennen. Der gehört nämlich zu dieser Veranstaltung. Vielleicht fangen Sie ja das Twittern noch an. Und zwei Begriffe, die ich auf Russisch kann, ich kann gar nicht viel, aber zwei Sachen kann ich. Der eine heißt Paka, der andere heißt Priyatnava Appetita, spielen jetzt gleich eine große Rolle. Aber Paka nicht, weil ich sage, gehen Sie, auf Wiedersehen, sondern das ist der Titel des Films, den wir hier nachher sehen werden, von dem wir Ausschnitte sehen werden und den ich nur empfehlen kann. Und deshalb greifen Sie zu, kommen Sie gut gestärkt wieder um 7:50. Wir machen einfach den Gong. Sie hören schon, wann es wieder losgeht. Guten Appetit, Priyatnava Appetita.